herzlich willkommen zur Pre-Show der Feiertöne. Moin, Frau Eichler.
Moin, Herr Martinsen.
So, wenn ihr das hört, dann haben wir schon eine neue Regierung. Wahrscheinlich. Ja, zumindest haben wir dann gewählt, ob wir schon eine neue Regierung haben. Das wohl nicht. Aber wir haben ein neues Parlament auf jeden Fall. Das wissen wir jetzt noch nicht, weil wir haben jetzt noch Sonnabend und gewählt wird ja erst morgen, also die meisten jedenfalls wählen erst morgen. Frau Eichler und ich haben ja schon gewählt, aber die meisten von euch werden wahrscheinlich erst morgen wählen oder wie auch immer und in 24 Stunden sind wir schon sehr aufgeregt, glaube ich.
Ja, da entscheidet sich vieles, würde ich sagen.
Sehr spannend alles das, sehr, sehr spannend. Tja. Also ich habe tatsächlich, also jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, wo die Wahl eben noch nicht gelaufen ist, ich habe die letzte große, wie nennt man das, Dingenskirchen, wie heißt denn das, wo die da immer diese ganzen Spitzenkandidaten zugegen sind. Naja, also da war Frau Baerbock und Herr Laschet und Dingenskirchen, Scholz und Lindner und Söder und...
Im Fernsehen jetzt oder wie? Oder
genau.
Das, meinst du das Triell?
Nee, das war ja mehr als Triell. Das war ein, ja, ein...
Pentagonell.
Nee, was auch immer es war. Okay. Da waren ja irgendwie alle. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also... Was mich ja wirklich ärgert ist, ne? Du hast ja mal gesagt, dass die FDP so tolle Wahlplakate hätte. Ne? Also, dass die halt sehr viel Geld dafür ausgeben, dass die so gut sind halt, diese Wahlplakate. So. Der Lindner, ne? Also, ich bin ja politisch überhaupt nicht seiner Meinung, aber für das, für sein Klientel ist der super, ne? Also, ich will mal so sagen, der kann die FDP verdammt gut verkaufen.
So ist es.
Das ist ja erschreckend. Weil der macht so viel richtig in so einer Diskussion. Und ich frage mich, warum die anderen so dämlich sind. Also wenn die ModeratorInnen sagen, das waren ja zwei, bitte nur mit Ja und Nein antworten und jeder von denen, fast jeder, erschreckenderweise bis auf Weidel von der AfD und eben Lindner erstmal 10.000 einführende Sätze dazu sagen und versuchen, so unkonkret wie möglich zu sein, so, und Lindner einfach nur Ja oder Nein sagt, dann ist das schon bemerkenswert, ne?
Ja, das ist so, kommunikativ sind die echt schlau.
Also, da ist er schon gut und er war der Einzige, der die AfD auch an die Kandare genommen hat. Er war der Einzige, der auch mal nachgefragt hat bei Weidel und so. Und der die blank gezogen hat. Also das sind alles Sachen, die mir so im Nachhinein aufgefallen sind, wo ich dachte, so, es ist doch schade, dass die anderen das nicht machen.
Ja, weil die, also bei der Baerbock hoffe ich, dass es nicht so ist, aber die anderen halten sich natürlich die Türchen offen, ne? Also im Notfall besser als nicht regieren oder so.
Nee, das glaube ich nicht.
Könnte ich mir vorstellen.
Ne? Aber du meinst mit der FDP?
Mit der AfD meine ich.
Nein. Ne? Das wird nicht passieren.
Das hoffe ich doch sehr.
Das wird nicht passieren. Auf gar keinen Fall. Also wenn das passiert, dann kann die CDU sich auflösen. Also das machen die nicht. Nein. Also selbst die CSU hat gesagt, never. Also das können die nicht machen. Das werden die auch nicht machen. Also das auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Das wird nicht passieren. Mit Sicherheit nicht.
Gut, da bin ich beruhigt.
Das nicht. Was passieren wird, ist, da bin ich mir relativ sicher, dass die SSW, dass der SSW im Bundestag kommt, womit noch keiner rechnet. Was hat der Rest von Deutschland überhaupt noch nicht auf dem Zettel? Dass diese kleine, drollige Partei aus Flensburg in den Bundestag einziehen wird. Das wird eine Sache sein, die alle überraschen wird. Und wir werden wieder Stunden damit verbringen, wie das denn sein kann, dass diese Partei im Bundestag sitzt, obwohl sie doch gar keine 5%-Hürde geschafft hat. Das wird auf jeden Fall passieren. Ja, ansonsten, tja, wir können ja jetzt ruhig eine Wahlprognose abgeben. Das ist ja witzig, weil es ja völlig egal ist, ja nach der Wahl. Also von daher kann uns ja niemand was, ist ja völlig wurscht. Meine Befürchtung ist ja, dass Baerbock es nicht schafft. Ich glaube, dass Scholz das Rennen macht wahrscheinlich und dass der dann die Wahl hat zwischen Ampel oder eben Rot-Grün-Rot. Vielleicht sogar dann irgendwie mit den ein, zwei Stimmen von der SSW oder so. Vom SSW. Keine Ahnung. Oder wenn natürlich SPD und CDU wieder stark genug werden, dann könnte es natürlich sogar noch sein, dass wir einen SPD-Bundeskanzler kriegen und wir wieder in die GroKo gehen. Also, keine Ahnung. Oder Laschet sagt hier, FDP und Grüne, wir könnten doch eigentlich auch gut miteinander so. Dann gibt es halt Jamaika.
Das wäre okay, in Anbetracht der Situation. Ja, gut. Nützt ja nichts zu mutmaßen. Morgen wissen wir alle mehr und unsere HörerInnen wissen jetzt schon alles.
Die wissen jetzt schon alles, das ist völlig klar. Ja. Was mir nur aufgefallen ist bei Fridays for Future und auch bei den Grünen. Sie unterschätzen die soziale Frage, das heißt, sie klammern sie eigentlich komplett aus. Sie unterschätzen die Ängste der Menschen. Wenn die kleine Rentnerin oder der kleine Rentner oder Frührentner oder Sozialhilfeempfänger oder Hartz-IV-EmpfängerInnen oder sonst wie, wenn du denen erzählst, die Energiepreise steigen, ja, dann machst du ja arme Menschen noch ärmer. Am Ende des Tages.
Ja, das stimmt.
Und wenn, es ist ja schön, wenn die Leute, die sowieso Geld haben, sich ein freies Gewissen kaufen, dass ihr schlechtes Gewissen frei wählen können, so. Aber was ist mit den Leuten, die kein Geld haben? Da nützen die 75 Euro, die da im Jahr irgendwie ausgezahlt werden, auch nichts. Also das ist ja kein Verhältnis. Das wird ja viel teurer als das. So, und wenn man dann jetzt mal die Leute sieht, wenn man mal in deren, sich mal empathisch in die hineinversetzt, dann ist ja die Angst, am Ende des Monats kein Geld mehr zu haben, um in den Supermarkt zu gehen und was sich zu essen zu kaufen, viel näher als die Klima, als der Klimawandel.
Ja, das stimmt.
So, die Gefahr ist viel konkreter, das ist viel näher, das ist viel, viel existenzieller für diese Menschen. Und wenn ich dann noch höre, so ein Blödsinn wie, ihr müsst so wählen, als wäret ihr eure Kinder und eure hier, und es ist doch alles Quatsch. Wir müssen doch für alle Menschen wählen. Der Klimawandel betrifft doch uns alle und nicht nur eine bestimmte Gruppe von Menschen. Die älteren Menschen betrifft es vielleicht sogar noch mehr, weil die gesundheitlich sogar vielleicht mehr darunter leiden.
Ja, das wird ja auch oft vergessen. Genau, richtig.
Das ist doch alles Bullshit. Warum denn jetzt auf einmal auch noch Gruppen von Menschen gegeneinander ausspielen? Das nervt mich total. Jeder ist vom Klimawandel betroffen und jede. Wir müssen für alle Menschen wählen und nicht nur für eine Gruppe von Menschen. Das funktioniert doch alles hinten und vorne nicht. Und wenn wir die soziale Frage nicht mit der ökologischen Frage zusammenbringen, dann fliegt uns der Laden auseinander. Das ist einfach so. Wenn du 90% aller Menschen ausschließt und die zugucken müssen, wie 10% der Leute Auto fahren können, weil sie sich's leisten können und den Sonntagsbraten auf dem Tisch haben und die anderen 90% gucken denen dabei zu, dann fliegt uns der Laden auseinander. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Entweder alle oder keiner. Da müssen halt alle an einem Strang ziehen. Und deswegen musst du den Menschen die sozialen Ängste nehmen. Und zwar nicht nur im Parteiprogramm, sondern auch mit Taten. Anders funktioniert das nicht. Sonst ist es nämlich für alles irgendwann mal zu spät. Dann brauchen wir uns über Klimawandel keine Gedanken mehr machen, weil die Leute haben viel zu viel Angst vor Hunger und sonstigen Sachen und keine Wohnung mehr haben oder sonst was. Da ist ihnen der Klimawandel gerade mal egal. In dem Moment. So. Und das finde ich ein bisschen schade. Das könnte einer der Gründe sein, warum das jetzt auch so, weil die waren ja mal richtig stark, die Grünen, ne? Wir wissen ja nicht, wie es ausgegangen ist, aber ich bin gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Aber diese soziale Frage, die wird meiner Meinung nach bös vernachlässigt. In der ganzen Diskussion. In dem ganzen Kontext.
Das ist wahr. Ich habe zu wenig verfolgt, zumindest im Fernsehen, die direkten Aussagen. Aber dazu habe ich noch gar nichts gehört. Ich höre immer nur Steuer, Steuer, Steuer und Klima, Klima, Klima.
Genau. Und wir müssen das miteinander verweben sozusagen. Wir müssen das miteinander gehen. Ja. Das eine geht nicht ohne das andere. Das muss miteinander einhergehen. Und vor allem müssen wir mal aufhören, für die Kinder zu wählen oder sonst irgendeinen Schwachsinn oder für irgendeine Gruppe von Menschen. Das ist doch völliger Unsinn. Wir müssen für alle Menschen wählen, weil das betrifft uns alle. Sonst können wir uns alle irgendwann mal einen Strick nehmen. Das ist ja wirklich nicht zu fassen, sowas. Da müssen schon alle mitmachen, sonst wird das nichts. Das ist ja gut, dass die auf die Straße gehen. Ich bin ja ein großer Freund von Fridays for Future. Die haben ja auch recht. Und es ist gut, dass die laut sind.
Die sind ja auch aus allen Altersklassen. Ja.
Genau. Ja. Das sind ja nicht nur junge Menschen. Aber das sind hauptsächlich junge Menschen und das ist gut so. Und die müssen auch erstmal keine Lösungen anbieten. Die dürfen erstmal laut sein und sagen, nö, so wollen wir das nicht mehr. Ist richtig so. So soll es sein. Gefällt mir. Alles gut. Aber jetzt nicht anfangen, irgendwie jung gegen alt auszuspielen und all so ein Quatschkram. Das hilft ja niemandem weiter. Das ist ja eine Gesellschaft hier. Das müssen wir schon irgendwie zusammenwuppen.
Ja, wir haben auch wirklich genug Gräben.
Ja.
Das reicht jetzt.
Da haben wir wirklich.
Kann man mal ein paar zuschütten, statt neue zu machen.
Haben wir wirklich. Man kann so viel voneinander lernen. Es gibt so viele tolle junge Menschen, von denen man lernen kann, indem man nicht arrogant über sie hinweggeht und über sie hinwegsieht. Es gibt so viele tolle junge Menschen mit tollen Ideen, die es wert sind, dass man darüber redet. Es ist sowieso so, dass man jungen Menschen zuhören muss, dass man sie ernst nehmen muss. Das ist ja alles keine Frage, aber das gilt für alte Menschen ganz genauso. Ja. Und wenn wir uns mal angucken, wie wenig oder wie gering die Lobby für alte Menschen ist, da brauchst du dir nur angucken, wie wenig Geld die verdienen, die pflegen und die dafür sorgen, dass es ihnen gut geht. Die verdienen nämlich noch eine ganze Ecke weniger als jeder Erzieher und jede Erzieherin.
Ja, alte, nicht reiche Menschen, wohlgemerkt. Ne?
Ja, genau.
Die alten, reichen Menschen,
genau.
Die haben ihre Lobby.
Ja gut, das gilt ja für die Jungen genauso.
Stimmt, ja. Das stimmt.
Also das ist nämlich das. So geht das alles nicht. Das geht nur miteinander und nicht gegeneinander. Und es muss so viel getan werden. Weil so, wenn wir so weiterleben, das weiß auch hoffentlich irgendwann mal, haben wir das ja alle, hoffentlich mal alle begriffen, dass wir so nicht weiterleben können.
Ich möchte, das haben nicht alle begriffen.
Ja, aber das haben die meisten.
Die anderen wollen Deutschland, aber normal.
Ja, die wollen aber vor allem nicht, die haben halt Angst. Die haben Angst davor, dass sie vom sozialen Abstieg halt. Das ist in Deutschland ganz verbreitet so. Du kannst
ja,
die Leute
ja. Alles
einfach.
Ist Mittelschicht. Die haben alles, also nicht alles, aber zu viele sind Mittelschicht. Die definiert sich genau dadurch, dass man Angst hat, abzurutschen.
Genau. Und die musst
nicht
du
genug
mitnehmen.
Geld, dass man sicher sein kann, dass man nicht abrutscht, aber ja.
Und die,
genug, dass man nicht sein will wie die anderen.
Genau. Und die muss man alle mitnehmen. Du musst denen halt das Gefühl geben, dass das nicht passiert. Sonst wird das nichts. Weil die wählen immer. Die Menschen neigen nun mal dazu zu sagen, ja, aber jetzt ist doch erstmal gut. Mir geht es doch jetzt gerade gut. Das ist mir doch jetzt erstmal wichtiger, als was morgen passiert. Und das ist auch egal, wie alt oder jung die sind. Da gibt es ganz viele Menschen von. So. Und die haben halt Angst davor, was passiert, wenn diese Maßnahmen alle ergriffen werden, dass die dann hinten rüberfallen. Und dass die quasi das Opfer sind davon. Und dann denken sie sich natürlich, ja gut, ob ich nur das Opfer davon bin oder von der Klimakrise, das ist mir dann auch egal.
Ja, tragischerweise.
Ja? Und desto näher du an die Hochhaussiedlung rankommst, desto größer wird dieses Gefühl. Wenn wir mal von der Mittelschicht weggehen und mal so dahin gehen, wo wirklich Menschen Kassiererjobs haben, Lagerjobs haben oder sonstige Sachen, die haben natürlich noch viel mehr Angst davor.
Das stimmt, und trotzdem sind die das nicht in den größten Zahlen, die AfD wählen.
Nein, die AfD nicht.
Eben
aber
nicht.
Die wählen
nein, auch. So, ja, niemand kümmert sich um sie. Das ist das Problem.
Die wählen aber halt auch nicht die Grünen.
Ja.
Verstehst du? Die wählen nicht den konsequenten Schritt sozusagen. Die haben Angst davor. Die ist auch nicht ganz unbegründet, weil niemand gibt ihnen irgendwelche Antworten.
Ja.
Du kannst ja alle möglichen Maßnahmen vorschlagen, aber du musst den Leuten schon auch erzählen, wie sie dabei rauskommen.
Ja, auf jeden Fall. Letzte Woche, lustigerweise passt gerade dazu, habe ich den Steueromat gefunden. Den kannte ich vorher noch nicht.
Mhm.
Ist ja wie der Wahlomat, aber er spuckt halt nur aus, wie sich für deine ganz persönliche finanzielle Lage die jeweilige Wahl auswirken würde. Also die jeweiligen Parteien, so, wenn sie regieren würden. Und da muss man klar sagen, Leute mit weniger Geld sollten ganz klar die Linke wählen, wenn es jetzt nur ums Finanzielle geht, also steuerlich. Genau, irgendwann ab 5,5 oder so netto, brutto, glaube ich, war es, ist die FDP dann vorne, wie man sich denken kann, in den Steuervorteilen. Aber alles weniger hat finanziell was davon, die Linke zu wählen.
Ja, klar.
Wobei das natürlich auch nicht das einzige Kriterium sein darf, ist mir völlig klar. Also bei den Grünen zum Beispiel kommt niemand gut weg mit den Steuern. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch gut, mehr Steuergelder zu haben, wenn man damit gewisse Ziele verfolgt. Also das ist alles, muss man differenzierter sehen. Aber jetzt, ne, wenn wir von finanziell schwachen Menschen reden und man möchte dann eine Entscheidung treffen, da ist die Wahl relativ eindeutig.
Ja, das denke ich mir schon. Das ist schon klar. Das ist aber schade, weil genau die müssten die Grünen eigentlich mitnehmen.
Ja, ja, genau. Die müssten vor allem mal ein bisschen näher zusammenarbeiten. Aber gut, ja. Teilen sich doch viele Ziele. Zumindest viele wichtige.
Naja gut, ich meine, es besteht ja, ich weiß ja nicht, wie es ausgeht, aber vielleicht gibt es ja Rot, Grün, Rot. Kann ja sein. Oder irgend sowas. Oder Grün, Rot, Rot oder whatever. Kann ja passieren. Ich bin mir nur nicht sicher, ob die Linke so regierungsfähig ist mit ihrem NATO abschaffen und...
Ja, ja, ja. Also sie können ja mitregieren, dann hat man mehr Stimmen für die wichtigen Klimaziele oder so. Und ja, stimmt schon, da sind ein paar merkwürdige Dinge dabei.
Ja, ja, das ist schon ziemlich merkwürdig alles, was die da so von sich geben teilweise. Ja, ja, ja. Also NATO abschaffen, das hört sich schon sehr nach Weltherrschaft an.
Könnte man drauf an. Ja, ja. Muss man auf jeden Fall länger drüber reden, würde ich sagen.
Ich glaube, da muss man gar nicht drüber reden, weil das würde ziemlich viele Verwerfungen nach sich ziehen.
Stimmt.
Stimmt. Ja, das wäre, glaube ich, diplomatischer Selbstmord.
Ja, nee, stimmt schon.
Ja, also ich bin sehr gespannt, wie das alles ausgehen wird, und ich werde mir, eventuell werde ich mir das im Deutschlandfunk geben. Mal gucken.
Ja, das klingt dann eine gute Idee.
Bin auf jeden Fall schon sehr, sehr aufgeregt. Liebe Wahlabende. Total.
Wie hast du denn den letzten verbracht? Weißt du das noch?
Am Fernseher, da glaube ich, genau. Ja. Ich schalte dann auch immer hin und her zwischen ARD und ZDF so. So ganz schnell. Ich muss dann immer alles ganz schnell mitkriegen. Das macht man ja jetzt heute nicht mehr. Also heute werde ich wahrscheinlich zwei YouTube-Kanäle gleichzeitig laufen lassen, so nebeneinander.
Gleichzeitig? Dann kannst du ja gar nichts hören. Oder machst du einen Untertitel und...
Ja, genau. Dann in dem Moment brauche ich ja keinen Ton. Da brauche ich ja nur die erste Hochrechnung oder Prognose.
Ja, gut, stimmt.
Ja, dann läuft das halt parallel und dann gucke ich mir das Ganze in Ruhe an und dann schauen wir mal. Ich finde das immer sehr aufregend alles.
Ist es ja auch. Ich meine, da werden die Weichen gestellt für die nächsten paar Jahre.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und dann hat der Amtsinhaber oder die Amtsinhaberin auf jeden Fall einen Vorteil beim nächsten Mal. Ja.
Ja, ja.
Ich bin wirklich mal gespannt, wie das mit der SSW, wie das mit dem SSW wird. Ich prognostiziere, den hat keiner auf der Karte.
Ja, klar. Ich meine, in restlichen Deutschland würde mich wundern, wenn überhaupt die meisten wissen, dass es sie gibt. Also.
Genau. Also das ist, ja, ja. Ich sehe schon die AfD, wir vertreten auch Minderheiten. Ja. Wir wollen das auch aufgeben.
Wir vertreten auch Minderheiten, aber nur, wenn sie deutsch sind.
Ja, das ist...
Und normal, ganz wichtig, normal. Das ist Quatsch, ey. So, genug gerantet.
Nächstes Mal hört ihr dann, wie wir das so finden, was da so passiert ist.
Jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das hört, könnt ihr uns schon auslachen. Unsere merkwürdigen Kommentare, die rückwirkend wahrscheinlich gar keinen Sinn mehr machen. Mal schauen.
Wir werden sehen. Wir müssen gleich noch was für den Weserfunk aufnehmen, fällt mir gerade ein.
Oh, das, ja, okay.
Ja, das, ja. Machen wir gleich mal. Jetzt machen wir erstmal Sendung, ne?
Genau. Musik. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Sendung mit wöchentlichem Wohlsein, die den Ohren gut schmeckt. Wir widmen uns heute mal voll und ganz einer Aufnahme, und zwar Fidelio, kennt man vielleicht, Ludwig van Beethoven, von der Dresdner Philharmonie und Marek Janowski geleitet. Und damit dabei sind Christina Landshamer, Christian Elzner, Georg Zeppenfeld und Lise Davidson. Davon hören wir gleich mehr. Und für alle, die uns nicht über OKW hören, gibt es anschließend wieder eine Verkostung eines Weins. Vielleicht können wir das mal umbenennen in die Weinprobe. Und wir verkosten heute einen trockenen Riesling vom Weingut Manfred Werner. Damit übergebe ich wie immer an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja,
oder auch nicht. Denn,
du solltest an dich selber übergeben, weil
völlig planlos, ich übergebe an mein zweites Ich.
Ach, vielen Dank. Ja, viel Spaß.
Ich übergebe doch immer an dich. Wie soll ich das denn, also das kriege ich gar nicht in den Kopf, sowas. Das ist,
ja, das ist schwierig.
Gut, nehmen wir die Verwirrung mit ins 18. Jahrhundert. Da lebte Ludwig van Beethoven. Er ist letztlich am 26. März 1827 dann verstorben und war deutscher Komponist und Pianist. Sicherlich einer der bekanntesten überhaupt. Seine Werke zählen zu den meistgespielten des klassischen Musikrepertoires und bilden den Übergang von der Epoche der Klassik zur Epoche der Romantik im Rahmen der klassischen Musik. Seine Werke werden in die frühe, mittlere und späte Phase unterteilt. Das wird noch wichtig für Fidelio, was wir heute gehört haben. Die frühe Phase, da hat er quasi sein Handwerk erlernt. Das ging bis 1802, bis dahin wird es eingeordnet. Und bis etwa 1812 dauerte die mittlere Phase, wo er seinen eigenen Stil entwickelt hat, wo auch Fidelio entstanden ist. Und als er sich dann emanzipierte von dem Stil von Joseph Haydn und Wolfgang Amadeus Mozart. Und auch während dieser Zeit schon ist er langsam, hat er zunehmend an Taubheit gelitten. Wer Beethoven kennt, weiß vielleicht auch, dass er zuletzt taub war, aber weiter komponiert hat. In seiner späten Phase, die dann von 1812 bis zu seinem Tod 1827 dauerte, erweiterte er seine Komposition in musikalischer Form und Ausdruck. Und das trotz der schwindenden Hörfähigkeit. Das ist immer wieder beeindruckend zu hören. Das musikalische Talent des gebürtigen Bonners zeigte sich schon in jungen Jahren und so wurde er zunächst von seinem Vater Johann von Beethoven unterrichtet, später dann vom Komponisten und Dirigenten Christian Gottlob Neefe, unter dessen Anleitung er 1783 sein erstes Werk veröffentlichte. Mit 21 Jahren zog er nach Wien, das später sein Zuhause wurde, das ist ganz praktisch in der Klassik, und studierte Komposition bei Joseph Haydn. Beethoven erlangte in Wien den Ruf als virtuoser Pianist und wurde bald von Karl Alois Fürst Lichnowsky gefördert, was 1795 zu seinen drei Klaviertrios Opus 1 führte. Das sind die frühesten Werke, denen er eine Opusnummer zuordnete. Auch was Neues für mich, ich wusste nicht, dass er vorher schon geschrieben hatte.
Die meisten KomponistInnen haben geschrieben, bevor sie dann gesagt haben, okay, das ist jetzt das, was ich das Werk, dem gebe ich jetzt den Namen Opus 1. Also das ist jetzt sozusagen offiziell in Anführungszeichen mein erstes Werk, was ich so auch als solches sehe. Das davor waren halt Übungen so, ne?
Verstehe, verstehe. Mhm. Opus ist auch ein großes Wort, also zumindest im Deutschen. Ich glaube, da würde ich auch mit warten. Mhm. Beethovens erstes großes Orchesterwerk, das war die erste Sinfonie, wurde 1800 uraufgeführt und seine ersten Streichquartette wurden 1801 veröffentlicht. Und obwohl sich sein Gehör bereits während dieser Zeit verschlechterte, dirigierte er weiterhin und brachte 1804 und 1808 dann seine dritte und fünfte Sinfonie zur Uraufführung. Auch Fidelio wurde in der Zeit, also die erste Fassung, uraufgeführt. Sein Violinkonzert erschien 1806. Sein letztes Klavierkonzert, das ist Nummer 5, Opus 73, wurde 1814 uraufgeführt und er war da fast vollständig taub und gab schließlich auf, in der Öffentlichkeit zu spielen und aufzutreten. Und trotz allem hat er nach 1810 weiter komponiert, und zwar viele seiner größten Werke, darunter die späten Sinfonien, die späte Kammermusik, die späten Klaviersonaten. Seine einzige Oper, Fidelio, die ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe und von der wir gleich noch mehr hören, um die es in dieser Sendung gehen soll, die 1805 uraufgeführt wurde, und letztlich 1818 in die endgültige Fassung gebracht wurde. Das ist ganz spannend. Es gibt insgesamt 3 Fassungen und es gibt auch 3 Librettisten. Dazu wird Herr Martinsen noch eine Menge erzählen, denke ich. Und in seinen letzten Lebensjahren entstanden dann Beethovens späte Streichquartette. Das waren seine letzten Werke. Und insgesamt lässt sich sagen, Beethovens Werke gehören wirklich zu den tragenden Säulen des klassischen Musikrepertoires. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir auch nur einen Hörer oder eine Hörerin haben, die nicht mindestens ein Stück von Beethoven irgendeiner Art wiedererkennt.
Nee, das kann ich mir beim besten Willen auch nicht vorstellen. Also, das ist ja seine einzige Oper und die hieß eigentlich ganz anders früher. Die hieß eigentlich Leonore, also so wie die Hauptdarstellerin sozusagen, Leonore oder der Triumph der ehelichen Liebe. Es ist interessanterweise Beethovens einzige Oper. Das Libretto wurde ursprünglich mal von Josef Sonnleitner aus dem Französischen übersetzt von Jean-Nicolas Bouilly und wurde dann 1805 so auch im Theater an der Wien uraufgeführt. So, und im folgenden Jahr hat Stefan von Breuning das Werk von 3-2 Akte dann verkürzt librettotechnisch. Nach weiteren Arbeiten am Libretto von Georg Friedrich Treitschke wurde das Werk dann am 23. Mai 1814 im Kärntner Hoftheater in seine endgültigen Fassung aufgeführt, also so wie wir es dann jetzt auch heute kennen. Die beiden ersten Fassungen werden bis heute als Leonore bezeichnet und zwar tatsächlich als Leonore 1 und Leonore 2. Und Fidelio ist quasi, wenn man so will, Leonore 3. Also Beethoven hat es uns allen auch nicht leicht gemacht, das muss man auch mal ehrlich sagen. Ein Kuddelmuddel. Aber immerhin hat er seine Sachen selber verbessert und hat sie nicht wie Bruckner zum Beispiel verbessern lassen. Es geht in dieser Oper, also jetzt mal grundlegend, geht es darum, wie Leonore, verkleidet als Gefängniswärter namens Fidelio, sie verkleidet sich also als Fidelio, als Gefängniswärter, ihren Mann Florestan vor dem Tod aus dem Gefängnis befreit. Das ist sehr außergewöhnlich, auf ganz vielen Ebenen. Für die damalige Zeit geradezu revolutionär. Sprechen wir später drüber. Mit ihrem zugrunde liegenden Kampf um Freiheit und Gerechtigkeit entspricht diese Oper der zeitgenössischen politischen Bewegung in Europa. Man muss bedenken, damals, Beethoven war sehr begeistert von Napoleon damals, der ja eigentlich auch was ganz anderes versprochen hat, als was dann passiert ist. Und deswegen hat er ja auch die dritte Symphonie eigentlich geschrieben, die wollte er ja sogar Napoleon widmen und als er dann gemerkt hat, das ist alles gar nicht so doll, war er sehr, sehr sauer und hat das natürlich sofort irgendjemand anders, ich weiß gar nicht, wie man das dann gewidmet hat, war auf jeden Fall extrem empört über das Ganze. Diese ganzen Themen sind daher auch typisch für Beethovens sogenannte mittlere Periode, der war also durchaus politisch, der hatte was zu sagen, der wollte was mitteilen. Bemerkenswert an dieser Oper ist, dass eine Frau die Heldin ist, die den Mann aus einer unpässlichen Situation befreit. Das ist schon interessant. Also diese Oper von Beethoven, dieses Fidelio, ist eigentlich typisch Beethoven, weil er diese Prophezeiung humanerer Zustände verwirklicht durch eine Befreiungstat, in diesem Fall einer Frau, herbeiführt sozusagen. Das ist ein Ruf nach Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das war ihm halt in der Phase unheimlich wichtig und so wurde dann dieses Stück auch nicht nur für die damalige Zeit natürlich unheimlich wichtig und Leute wie zum Beispiel Ernst Bloch waren von diesem Stück, von dieser Oper total hingerissen und waren immer zu Tränen gerührt. Es geht also um die Hoffnung auf künftige Befreiung des Menschen aus Knechtschaft und Erniedrigung, verwirklicht in diesem Fall tatsächlich durch die Befreiungstat einer Frau. Und das ist natürlich auf ganz vielen Ebenen revolutionär. Das ist ja bis heute, welche Oper gibt es denn sowas? Muss aber lange suchen. Also, ne? Auch spätere Opern haben sich darauf eigentlich nicht so wirklich, also das war nicht wirklich, also such mal bei Wagner irgendeine Heldin, da kannst du aber lange suchen. Ja. Ne? Also gut, also das Signal für den Untergang und die Rettung der Hauptfigur Florestan, der von seinem erbitterten Widersacher Don Pizarro, also schade, weil Pizarro ist eigentlich ein toller Fußballer. nun gut, also der Widersacher Don Pizarro im Kerker festgehalten wird, ist das Trompetensignal. Dieses Trompetensignal haben wir schon in der Ouvertüre gehört. Das durchzieht diese Oper so ein bisschen. Indem die Trompete die Ankunft eines Ministers und seiner Untersuchungskommission ankündigt, soll sie dem Bösewicht Pizarro noch Gelegenheit geben, seinen Feind zu ermorden. Andererseits ist es aber auch ein Zeichen für Florestans Gattin, Leonore, nämlich für die Rettung ihres Mannes. Und die Fanfare wird sozusagen damit zum zentralen Signal für die revolutionäre Stoßrichtung dieses Ganzen. Also ist also kein Wunder, dass das auch schon in der Ouvertüre so eine große Rolle gespielt hat. So, und wir kommen jetzt mal zu den Leuten, die hier so ein bisschen ja, dazu beigetragen haben, dass wir diese Oper hören durften. Da gibt es ja eine ganze Menge und ich fange einfach mal frecherweise an. Ich bin mal so unverschämt. Und fange mit Lise Davidsen an. Das ist eine norwegische Opernsängerin. Die wurde bekannt durch den Operalia-Wettbewerb in London im Jahre 2015. Sie ist lyrisch-dramatische Sopranistin und sie ist auf dieser Aufnahme als eben jene Leonore zu hören, also sozusagen als unsere Hauptdarstellerin.
Als nächsten hören wir Christian Elsner. Er ist ein deutscher Opern- und Konzerttenor und Gesangslehrer an der Hochschule für Musik Karlsruhe. Er konzentrierte sich zunächst auf Lied und Oratorien, bevor er später auch Opern sang. Er ist hier als Florestan zu hören, also als Mann von Leonore.
Genau. Dann haben wir noch Johannes Martin Kränzle. Das ist ein deutscher Opern- und Konzertbariton. Tolle Stimme. Ein langjähriges Mitglied der Oper in Frankfurt und er wurde dann dort auch 2011 zum Sänger des Jahres gewählt.
Unser nächster Kandidat ist Georg Zeppenfeld, unser nächster Künstler. Zeppenfelds musikalische Laufbahn begann in der Musikschule Attendorn und im Männergesangsverein Neu-Listernohl. Anschließend studierte er zuerst auf Lehramt für Musik und Germanistik und danach Konzert- und Operngesang an den Musikhochschulen in Detmold und Köln. Er singt Bass und er singt und spielt die Rolle des Rocco.
Dann haben wir Christina Lanzhammer. Sie ist in München geboren und aufgewachsen und studierte ab 1996 Gesang an der Hochschule für Musik und Theater in München und anschließend das Ganze nochmal an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Sie singt und spielt die Rolle der Marceline in dieser Oper.
Günther Greusböck kommt aus Weidhofen an der Ybbs. Er studierte Gesang an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien, singt Bass und übernimmt auf dieser Aufnahme die Rolle des Fernando.
Cornel Frey erhielt seine erste Ausbildung bei den Luzerner Singknaben und studierte danach Gesang an der Hochschule für Musik und Theater in Bern. Er ist Buffo-Tenor, das heißt, er ist für die Komik in diesem Stück zuständig. Er singt die Rolle des Giacchino.
Das funktioniert. Dann dabei haben wir noch den Sächsischen Staatsopernchor Dresden. Der wurde am 8. Oktober 1817 per königlichem Dekret durch Friedrich August I. gegründet und besteht bis heute.
Und wir haben den Rundfunkchor des MDR zu Leipzig. Es ist der größte und älteste Rundfunkchor der ARD mit Sitz überraschenderweise in Leipzig. Seinen heutigen Namen trägt er seit der Neugründung des Mitteldeutschen Rundfunks und der gleichzeitigen Übernahme des Chors im Jahre 1992.
Für die instrumentellen Töne ist die Dresdner Philharmonie zuständig. Das ist ein von der Stadt Dresden finanziertes Konzertorchester, das im Jahre 1871 als Gewerbehauskapelle gegründet wurde.
Und dann haben wir noch den Dirigenten Marek Janowski. Er wuchs in der Heimat seiner Mutter, nämlich in Wuppertal, auf, wo er eine Violin- und Klavierausbildung erhielt. Er absolvierte ein Kapellmeisterstudium an der Kölner Musikhochschule, unter anderem bei Wolfgang Sawallisch. Seinen künstlerischen Berufsweg begann er als Chorrepetitor und Kapellmeister in Aachen, Köln, Düsseldorf und Hamburg und wurde dann Generalmusikdirektor des Philharmonischen Orchesters Freiburg. Das Ganze hat er von 1973 bis 75 gemacht und dann bei den Dortmunder Philharmonikern von 75 bis 79. Und bei dem guten Herrn Kränzle haben wir vergessen, was der für eine Rolle singt.
Herrn Kränzler spielte Don Pizarro.
Ja, siehst du, den Bösewicht nämlich.
So ist es.
So, jetzt müssen wir natürlich auch nochmal sagen, was wir von dem Ganzen hier halten, sozusagen. Ja, Frau Eichler, fangen Sie doch einfach mal an.
Ja, also zunächst mal ist es eine hervorragende Aufnahme. Eine Kleinigkeit, die mir sonst bei klassischen Aufnahmen immer durchgeht, ist, dass das Cover hier einfach sehr schön gestaltet ist, wollte ich mal mit erwähnen. Und ja, es gibt ein paar hervorragende Stimmen. Also eigentlich mochte ich alle, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Aber du bist ja gerade auch schon ein wenig geschmolzen bei Herrn Kränzle. Mhm. Da kann ich mich nur anschließen. Das ist ein wunderschöner Bariton. Hat mir sehr gut gefallen. Aber auch unsere Hauptdarstellerin Leonore, also gespielt von Lise Davidsen, hervorragend, habe ich sehr gerne gehört. Und das macht an jeder Stelle eigentlich Spaß zu hören. Nun muss ich dazu sagen, um mal kurz auszuholen, ich habe mir das Ganze ich habe mir ein wenig den Ernst aus der Sache leider kaputt gemacht.
Oh.
Nein, also es ist eigentlich eher lustig und nicht negativ. Und zwar habe ich mir gedacht, bei Opern ist es ja üblich, dass man nicht unbedingt alles von der Handlung sofort mitbekommt, wenn man nur die Musik hört. Dafür gibt es kleine Heftchen, dafür gibt es, keine Ahnung, dass man erstmal in Ruhe nachliest, worum geht es eigentlich hier. Mhm. So, ich dachte mir, ich mache mir das einfach. Gehe zu dem Herrn Sommer, der ja immer hervorragende Zusammenfassung der Weltliteratur auf YouTube bringt.
Ah.
Denn der hat auch Fidelio to go sozusagen gemacht in 9,5 Minuten. Das hat er hervorragend gemacht. Er hat es aber auch natürlich wie immer unheimlich unterhaltsam gemacht, inklusive Bonner Dialekt für Beethoven, der auch zu Wort kommt. So, und jetzt musste ich während der ganzen Aufnahme die ganze Zeit diese Playmobil-Figuren vor mir sehen und diese Art, wie er diese Geschichte erzählt hat, was extrem unterhaltsam war, aber ich glaube, ein wenig vom Ernst der Sache weggenommen hat. Kann ich trotzdem nur empfehlen.
Absolut. Kann man immer empfehlen.
Insofern, immer. Insofern hatte ich sehr viel Spaß, selbst bei den dramatischen, spannenden Szenen. Muss das ein oder andere Mal kichern, beim Gedanken an diese Playmobil-Figuren. Gut. Ja, es ist ein erstaunlicherweise trotz einiger natürlich logischerweise aus dem 18. Jahrhundert heute sehr veraltet klingenden Begrifflichkeiten und Titel doch ein erstaunlich aktuelles Thema, denn wenn ich immer noch nicht in 2021 eine berühmte Oper mit weiblicher, also nicht nur weiblicher Protagonistin, die findet man noch, sondern wirklich weiblicher Heldin auch, ne?
Mhm.
Ja, Wahnsinn. Allein deswegen ist es schon wichtig. Es macht da ist aber auch tatsächlich auch eine interessante Geschichte, denn es geht ja auch um Korruption oder zumindest mal um, naja, einen bösen Chef, der Dinge vertuscht und Unschuldige einsperrt, um seine eigenen Missetaten zu verdecken. Der dann glücklicherweise, Spoiler, am Ende kriegt, was er verdient. Aber also diese ganze Geschichte war einfach sehr zeitlos. Es scheint, als sei die Menschheit oder Teile der Menschheit seien einfach so angelegt. Es gibt solche, die sich durch Macht dazu verleiten lassen, Dinge zu tun, die nicht so ganz moralisch sauber sind und andere müssen drunter leiden. Und wir haben Leute wie Leonore, die den Tag retten durch Mut, durch eine Menge Fähigkeiten, die sonst wenige Leute haben. Und ich finde, das kommt auch durch die reine Musik heraus. Also Lise Davidson, ich finde es faszinierend, wie man beim Singen dann noch so viel interpretieren kann. Und ich finde, sie hat das durchgängig gespielt, auch als eine unheimlich mutige, selbstbewusste Frau. Das hat funktioniert, aber die anderen auch. Also da, ich könnte jeden Einzelnen aufzählen. Man hat immer die Charaktere so toll rausgehört, wie das sein soll. Und am Ende habe ich mir gedacht, hätte ich erst zugehört und mir dann die Zusammenfassung gegeben, wäre wahrscheinlich auch gut gewesen. Denn man hört tatsächlich, wer wie sein soll. Da ist so viel Charakterisierung in der Art und Weise, wie gesungen wird. Das war faszinierend. Hat mir sehr gut gefallen.
Ja, und es ist ja unter anderem auch deswegen so gut zu hören, weil nicht rumgeschrien wird.
Ja, genau. Nicht? Es ist keine Frau mit Hornhelm bei Wagner.
Genau. Oder zwei Männer, die diese Frau sehen und dann hormonell vollkommen kaputt gehen und dann sich gegenseitig ins Ohr schreien. Ich weiß es nicht. Es ist ja wirklich nicht zu fassen. Also.
Genau.
Naja.
Ja, ich fand es, also um das vielleicht noch kurz auszuführen, ich finde, dadurch ist es eigentlich auch relativ anfängerfreundlich. Klar, man muss erstmal so die Arie an sich akzeptieren. Das ist kann anscheinend nicht jeder. Aber darüber hinaus ist es durchaus jetzt nicht schwer zuzuhören. So. Also man kann sich darauf, glaube ich, leicht drauf einlassen, auf die Geschichte und auf die einzelnen Stücke.
Ja, und dafür ist es ja auch nah genug an Mozart noch dran, finde ich. Ne? Also das ist ja wirklich noch eine sehr, sehr nette, also musikalisch sehr nette Oper. Die ist ja gut zu einem. Das ist ja eine Oper, die einen musikalisch trotz alledem umarmen will. Da gibt es ja ganz viele von. Und Arie, ja, weiß ich nicht, also die ganzen Verdi-Sachen und so mögen die Leute doch auch hören und wie sie Puccini und wie das da alles heißt. Also die italienischen Menschen konnten ja immer schon gute Opern schreiben und die Arien konnten sie noch viel besser schreiben und das finden die Leute ja auch cool. Also warum nicht hier auch? Also überhaupt muss ich sagen, wenn jemals jemand behauptet hat, Beethoven könne keine Melodien schreiben, da ist diese Oper das absolute der beste Beweis dafür, dass das nicht stimmt. Das kann er nämlich sehr wohl. Hier sind sehr schöne Melodien drin. Eine Oper muss man ja melodiös erstmal auch schreiben können. Das ist ja nicht so einfach. Die Story ist natürlich fantastisch und ja, Beethoven mal wieder typisch, ne? Einfach mal nach vorne gehen und sich eine blutige Nase holen. Mal gucken, was passiert. Er war ja nicht so revolutionär, dass er selbstständig war. Er hat ja immer noch Mäzene gehabt und so. Also nicht wie Schubert. Aber trotz alledem, er hat es schon, finde ich, knallen lassen. Also das ist schon volle Kapelle, was er so von sich gegeben hat und was jetzt auch in dieser Oper so ja auch an Politischem transportiert wird. Das ist ja schon enorm. Und wenn man sich mal überlegt, dass ja in der damaligen Zeit, und wir reden hier vom 19. Jahrhundert, und ja auch nicht vom Ende des 19. Jahrhunderts nicht mal, sondern wir reden ja hier so eher vom Anfang des 19. Jahrhunderts. Da war aber noch ein ganz anderes Moralgefüge in den Köpfen der Menschen. Dass eine Frau überhaupt eine Heldin sein kann, das war ja gar nicht vorgesehen. Die war in dem Moment eine Heldin, wo sie zu Hause die Kinder gepasst hat. Und nicht irgendwo durch die Landschaft gezogen ist und irgendwelche Männer rettet. Und das auch noch, Männer retten. Männer, die schwächere Positionen geben. Ja, seid ihr deppert.
Vor allem ja auch komplett, ne?
Ja.
Also unbeweglich, unmobil, komplett genau. Eingesperrt und nicht hilflos. Handlungsfähig.
Genau.
Wirklich, ja, hilflos, genau.
Total gut. Also das alleine schon mal. Und dann verkleidet sich die Frau auch noch als Mann. Und ich habe mir sagen lassen, das ist auch gar nicht gut. Da gibt es bis heute Gegner von, glaube ich. Die sogenannte Hosenrolle, so heißt das. Das sind Hosenrollen. Das mögen Leute bis heute nicht so richtig gerne. Warum, weiß ich nicht. Ich habe da eine Idee, warum, aber ich möchte das nicht näher ausführen. Sonst vergesse ich meine gute Erziehung. Also, ich muss dazu sagen, ich bin nicht der weltgrößte Opernfan. Wir haben ja schon mal über eine Oper gesprochen, das haben wir natürlich nur wieder vergessen. Wir haben ja über Debussy gesprochen.
Okay, das ist auch schon eine Weile her. Ne? Das kann man uns nicht ankreiden.
Ja, weiß ich nicht, ob man das uns nicht ankreiden kann. Aber auf jeden Fall, wir haben mildere Umstände, weil wir, das ist mit den uns zur Verfügung stehenden Fähigkeiten unserer Hirne, das ist, das muss man schon für uns, das spricht für uns, dass wir das nicht mehr wissen. Wir plädieren auf mildere Umstände. Finde ich. Also ja, ich bin nicht der weltgrößte Opernfan. Ich habe schon Schwierigkeiten teilweise bei Opern von Verdi. Das ist mir manchmal schon zu viel. Dieses hier ist mir nicht zu viel. Mozart ist mir nicht zu viel. Händel ist mir nicht zu viel. Irgendwann bricht es dann im 19. Jahrhundert. Da kommt dann irgendwann so der Moment, wo ich dann für mich sage, nee, das ist mir jetzt zu doll. Und das ist, wenn sie sich gegenseitig ins Ohr schreien. Also dieses überkandidelte, ich weiß nicht, ja, ich verbinde das dann wirklich vielleicht auch ein bisschen zu Unrecht mit Wagner leider. Das ist für mich alles, was negativ ist an Opern, ist in diesen Opern drin. Für mich, es ist halt nicht fair, aber der macht halt aus meiner Sicht und alles falsch und aus Sicht vieler anderer natürlich alles richtig oder vieles richtig, weil viele lieben ja diese Wagner-Opern. Ich finde das abschreckend. Ich finde Wagner-Opern geradezu übergriffig. Also ich finde das alles ganz furchtbar. Kann damit null anfangen. Wirklich aber überhaupt nichts. Gar nichts. Eine der wenigen Sachen, die ich wirklich auch schlecht ertrage, muss ich ehrlich sagen. Es gibt ja echt wenig Musiksachen, die ich mir nicht so gerne zumute. Und die gehören dazu. Wo ich wirklich sage, oh nee, das muss ich echt nicht haben. Weil es strengt mich auch echt an und weiß ich nicht, was daran, irgendwas ist daran, was ich nicht mag. Das kann ich gar nicht richtig beschreiben, was es ist.
Ja, da kann ich mich aus Gründen, die schwer erklärbar sind, auch nur anschließen. Ja, die sind halt, du hast gesagt, übergriffig, aber es stimmt, die sind halt laut und polternd und wollen so episch sein. Ja, ja gut. Sind sie ja auch, also klar, aber. Ja, es ist, ich habe auch wenig Tage im Jahr, an denen ich diese Stimmung brauche. Das ist, ja.
Ja, ich weiß nicht. Ich, mir geht auch dieses Heroische so ein bisschen auf den Keks. Und dieses, wir müssen in was Größeres übergehen. So, alles geht immer in was Größeres über, habe ich so das Gefühl. Der Tod wird ja auch fürchterlich abgefeiert bei Wagner. Und wenn du Parsifal ist ja auch schon fast religiös, das ist ja, also, das ist ja furchtbar. Naja, egal. Also für mich wohlgemerkt, es gibt ganz viele Wagner-Fans und wahrscheinlich auch zu Recht. Und wahrscheinlich sind die Opern ganz toll und nicht nur wahrscheinlich, die sind wirklich toll. Aber für mich ist das nichts, ich habe da keinen Zugang zu. Was ich damit nur sagen will, wenn ihr ähnlich tickt wie wir beide und euch das zu viel ist und euch vielleicht sogar Verdi schon zu viel ist, so wie bei mir, da stoße ich schon an meine Grenzen, dann ist dieses aber auf jeden Fall das Richtige für euch, glaube ich. Weil das ist auf der guten Seite des Ganzen. Also da kann man, muss man keine Angst haben. Das ist schön. Das macht Spaß. Also unabhängig von der Story, ich finde die Musik grandios.
Ja.
Also.
Auf jeden Fall.
Und ich muss dazu sagen, es ist auch toll gespielt. Also wir haben ja schon über die Sängerinnen und Sänger geredet. Auch die sächsische der sächsische Staatsopernchor, der Rundfunkchor und die Dresdner Philharmonie, die machen das fantastisch. Marek Janowski hat das offensichtlich alles gut zusammengefügt. Also wirklich ganz großes Kino. Das macht Spaß. Das ist eine tolle Aufnahme. Da habe ich richtig Freude dran gehabt. Wo wir gerade dabei sind, wo wir gerade gesagt haben, wie toll die SchauspielerInnen und also die SängerInnen sind. Es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, wir haben in Deutschland ja gar keine guten Schauspieler, guckt ihr die amerikanischen an, die sind viel besser. Ja Leute, dann müsst ihr halt mal in die Theater gehen und in die Opern, da findet ihr die guten SchauspielerInnen. Da sind sie nämlich. Die sind bei uns nicht in den Serien und in den Filmen, weil das ist offensichtlich keine wirkliche Tradition hier in Deutschland. So. Oder hat sich nie so wirklich als das herausgestellt, weil meistens sind die Fernsehmenschen, zumindest in den Öffentlich-Rechtlichen, meistens sind das ja TheaterschauspielerInnen. Die kommen ja meistens alle vom Theater und du musst im Fernsehen wohl, habe ich mir mal sagen lassen, anders spielen. Das ist irgendwie was anderes, auch handwerklich. Wie auch immer. Auf jeden Fall liegt es nicht immer nur an den Drehbüchern, aber wenn ihr wirklich mal gute SchauspielerInnen sehen wollt, dann geht in die Opern und Häuser dieses Landes und geht in die Theater. Da sind die alle. Oder in Wien geht ins Burgtheater. Da sind die guten SchauspielerInnen. Da findet ihr die. Müsst ihr nicht vom Fernseher sitzen bleiben. Da findet ihr die nicht. Da sind die nicht. Da findet ihr gute Zeiten, schlechte Zeiten im Worst Case, wenn es das überhaupt noch gibt. Oder eben...
Ja, sind immer noch ein paar der Schauspieler von vor 20 Jahren dabei.
Echt? Krass.
Ich zufällig diese Woche gesehen, ja.
Ach echt, war? Muss ich auch mal reingucken. Vielleicht erkenne ich da noch jemanden. Ich habe das mal eine Zeit lang mit Jambo sehen müssen. Ja, deswegen kenne ich das auch nur. Mit einer Bekannten von mir, genau. So, und die sind in den Theatern und Opern, da müsst ihr hingehen, dann seht ihr die auch. Also nicht vom Fernseher rumlungern und sich darüber beschweren, dass die alle nicht spielen können. Ab ins Theater mit euch, ab in die Oper. Da sind sie. Da sind sie zu finden. So wie in diesem Fall, denn eine Oper ist ja auch nichts anderes als gesungenes Schauspiel. Die haben ja auch Kostüme an und alles und spielen ja auch ihre Rollen. Das ist ja schon eine grandiose Leistung, ne?
Das finde ich auch. Also sich überhaupt zu bewegen und dabei zu singen und so zu klingen, ist schon für mich unverständlich. Aber so viel Ausdruck, so viele Dinge, die man gleichzeitig kontrollieren muss, da gehört schon viel Talent und Erfahrung dazu.
In jedem Fall. Auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir das Ganze und wollen wir das Ganze natürlich auch noch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Tja, das ist schwierig, ehrlich gesagt. Denn es hat mir sehr, sehr gut gefallen für eine Oper, also unter den Opern, die wir dieses Jahr besprochen haben.
Sehr witzig, ja.
Kriegt das eindeutig ein Rent. Ich glaube halt nicht, dass es gegen die anderen Alben und Aufnahmen, die wir dieses Jahr so dabei haben, bei den Alben des Jahres irgendeinen Schnitt hat. Deswegen bin ich schon fast dabei, ihm ein Läuft zu geben.
Ich weiß nicht.
Schwierig. Aber es macht Spaß. Ach, ist egal, ich gebe dem jetzt ein Rent. Allein schon, damit ich es am Ende des Jahres spätestens nochmal höre. Jetzt krieg von mir ein Rent. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Tja. Wer weiß, wer weiß. Ich bin mir noch gar nicht so sicher, ob das nicht doch noch vielleicht eine Rolle spielt. Keine Ahnung. Also ich möchte dieser Oper und dieser Aufführung, ich möchte allem ein Rent geben. Allen, die daran teilgenommen haben, möchte ich ein Rent geben. Ich bin also hingerissen und ich möchte dass das gefeiert wird. Ich finde das fantastisch. Und Beethoven auch, der hat auch ein Rennen verdient.
Tja, könnte ich jetzt einen schönen Bonner Dialekt nachmachen, würde ich dir.
Ja, der hat ja Bönsch gesprochen bis an sein Lebensende, ne, muss man ja sagen. Der hat ja keiner verstanden in dem Wien, der unten forscht war. Das ist ja wie mit Brahms, der hat ja auch Plattdeutsch gesprochen bis zum Ende. Keiner verstanden da unten, fürchterlich.
Ah, hervorragend.
Damals war das ja alles noch viel schlimmer als heute.
Ja, ja. Schöner Ausflug in die Welt der Oper.
Ja, jetzt muss man noch sagen, wie wir alles gehört haben. Also wir haben gehört Fidelio von Ludwig van Beethoven und ich zähle sie jetzt einfach alle nochmal auf. Wir haben gehört Lisa Davidson, Christian Elsner, wir haben Johannes Martin Grenzle gehört, wir haben Georg Zeppenfeld gehört, wir haben Christina Lanzhammer gehört, wir haben Günther Greusböck gehört, wir haben Cornel Frey gehört, wir haben den Sächsischen Staatsopernchor Dresden gehört, den Rundfunkchor des MDR Leipzig, die Dresdner Philharmonie und Marek Janowski. Und die alle zusammen haben diese wunderbare Aufnahme zu dem gemacht, was sie ist. Diese wunderbare Oper von Ludwig van Beethoven, eben Fidelio. Und es gab ein Rent von Frau Eichler. Rent.
Ja.
Oder? Okay. Und ein Rent von mir. So.
Wir wenden uns wieder dem Wein zu. Und wir sind heute in einem Seitental der Nahe. Denn da liegt das ca. 260 Einwohner große, man möchte fast sagen kleine, Weindorf namens Kirschroth. Irgendwo im Rheinland-Pfälzischen, nirgendwo zwischen Trier, Mainz und Mannheim. Also da ist wirklich viel nirgendwo. Da ist aber auch viel Wein. Kirschroth ist mit 260 Metern über Normalnull eine der höchstgelegenen Weinanbaugemeinden in Rheinland-Pfalz und hat eine Menge Winzer und Weingute. Also wenn man auf die Karte guckt, denkt man, da wohnen eigentlich nur Winzer und Menschen, die Wirtschaften betreiben, wo man diesen dann den Wein dann trinken kann. Und ich habe mir nun sagen lassen, dass das in Kirschroth vorherrschende Mikroklima sowie die niedrigen Jahresniederschläge dafür sorgen, dass die Trauben dort eben nicht so prall und voll werden, sondern kleinbeerig und besonders aromatisch, eben weil sie kleiner sind. Die Reben gedeihen auf steilen Südhängen und in lehmigen roten Böden. Wobei die Nahe natürlich als Region dafür bekannt ist, dass die Böden einfach auch mal alle paar Meter wechseln. Aber hier in Kirschroth ist das so. Wir haben einen Wein aus der Anbaulage Kirschroter Lump. Klingt schon mal gut. Und die Hauptrebsorte, also Kirschroter Lump ist die Hauptrebsorte mit einem, mit einem Anteil von rund 50% wird dort der Riesling angebaut.
Ach, wie überraschend.
Das verwundert jetzt nicht bei der Beliebtheit in Deutschland. Also,
in Deutschland außer Herr Martinsen. Also ich möchte, dass wir mit Loriot.
Sehen wir mal, ob du heute geläutert wirst. Ich habe mir sagen lassen, der ist hervorragend, dieser Riesling.
Das sagen sie alle.
Über den Winzer wissen wir jetzt noch nicht viel mehr. Das wird sich vielleicht noch ändern, denn wir haben noch einige Weine vom Weingut Manfred Werner im Repertoire in den kommenden Wochen. Doch eins kann ich schon sagen, denn so ziemlich jeder, der schon mal da vor Ort war, schwärmt aus irgendeinem Grund von der legendären Planwagentour. Also wirklich, jeder Einzelne, den ich kenne, der jemals einen Wein bei denen probiert hat, und das sind auch nur drei, also ist ja nicht so eine große Testgröße, aber alle waren begeistert von dieser Planwagentour. Die scheint toll zu sein, da gibt es irgendwie eine Weinprobe und hinterher wird gegrillt oder so, keine Ahnung.
Toll.
Das konnten wir nun leider nicht emulieren, dank Corona.
Das und, werden wir irgendwann aber nochmal machen. Wir werden nochmal so eine WinzerInnen-Tour machen müssen.
Das klingt gut. Ja, die haben da unten auch so eine Wandertour von verschiedenen Winzern. Also da kann man sich direkt dann noch durch alle Weingute
laufen. Ja, ein bisschen abwechslungsreicher, glaube ich, sollten wir es schon gestalten. Also wir sollten schon nicht nur in einer Region bleiben. Aber das gibt ganz tolle Wanderwege da überall. Das ist ganz großartig. Für Hundis und für Menschis.
Ja, sehr gut. Apropos Menschis, wir verkosten jetzt einen trockenen Riesling aus dem Jahre 2020, Kirschroter Lump. Und es handelt sich um einen Qualitätswein. Mhm. Er ist noch recht jung, genau. Es handelt sich um einen Qualitätswein, der hat also gewissen Vorgaben Anforderungen zu entsprechen. Und ich habe mir sagen lassen, es sind 9 Gramm pro Liter Restzucker und 6,2 Gramm pro Liter Säure. Also schauen wir mal. Klingt erstmal süß, ne?
Ja.
Schauen wir mal.
Ja. Was ist das denn? Also erstmal die Farbe, das ist sehr heller Bernstein, nicht?
Fast Rieslingfarben, ne?
Ja, Wahnsinn. Fast könnte man sagen Rieslingfarben. Nicht? Also der Art Deco ist ja doch ein bisschen heller, aber das hier, das ist, das sieht aus wie so ein Bourbon Whisky, ne?
Ein heller, ja, doch, ja.
Früher haben wir immer die Whiskys mit den Weinen verglichen, jetzt vergleichen wir einfach die Weine mit den Whiskys. Ist auch schön.
Wer könnte es uns übel nehmen?
Ja, nu. Ja. Oh, ich weiß nicht. Ja, naja, gut, also verriechen wir mal.
Ja, also süß kann man schon mal festhalten, würde ich sagen.
Oh, Leute. Okay, Pfirsich, klar. Der Riesling Pfirsich. Irgendwas Stalliges. Was ja okay ist. Weißt du, ob der im Barrik, im Holz oder im Stahl ausgebaut wurde?
Warte mal. Also vergären bei niedrigen Temperaturen, Feinhefelagerung, schonende Filtration. Nö, keine Ahnung.
Okay.
Nichts über Holz.
Okay.
Aber er hat irgendwie was.
Ja, sehr saftiger, überreifer Pfirsich, ne?
Finde ich ja nett. Also ich meine, wünscht man sich jetzt vielleicht mehr von Saft als von Wein, aber erstmal lecker.
Ja, nee, das finde ich erstmal gut. Schon eine Säure auf jeden Fall festzustellen, ne? Die typische Rieslingsäure. Das werden wir gleich wahrscheinlich im Mund nochmal ganz gewaltig spüren. Ja, ich sage jetzt was ganz Böses. Nicht wegen dieses Rieslings hier, sondern allgemein. Okay. Kinder, es tut mir furchtbar leid, der Silvaner ist komplexer. So, nun habt ihr das.
Vielleicht will man ja nicht immer komplex. Also
nein, das vielleicht ist richtig. Total. Ja. Will man auch nicht. Aber ich halte es einfach nur mal
Getränk
fest.
Zwischendurch. Ja. Nee, man möchte ja wahrscheinlich häufig einfach ein leckeres Getränk.
Natürlich, absolut. Ja. Da ist aber noch irgendwas drin. Ich bin mir noch nicht sicher, was. Also dieser Pfirsich halt. So ein bisschen mineralisch ist er, ne? Vielleicht ist das dieser Lehmboden, der da so ein bisschen rumlehmt.
Das könnte so eine. Ich finde,
das könnte das natürlich so sein.
Ganz leicht würziges Aroma. Oder nicht?
Ja, würzig, das ist falsch. Da ist irgendwas Würziges drin,
so,
oder?
So ein holzig würzig irgendwie.
Ja, deswegen fragte ich schon.
Tja, dann.
Ja, probieren wir mal sehen, was bei rumkommt.
Da sehen wir. Ja,
zum Boost. Das kann man das nicht hier irgendwie mal.
Moment. Das ging ja länger.
Was war das
denn? Das lassen wir drin. Weiß ich nicht. Ich dachte, mit einem Stift würde das gut gehen.
Nein, mit einem Stift ist voll. Sehr gut.
Oh Gott.
Das war gerade eben so Rottweiler, Wuff. und Yorkshire Terrier, Quiek. Ja. Oh, mal sehen.
Also, ja, das kann man erneut festhalten.
Ja,
das ist irgendwie nett mit dieser Würze. Also, ich finde die auch
sauer.
Auf der Zunge ganz nett. Ja,
durchaus. Ui, ui.
Aber auch. Durch die Trockenheit finde ich, ist das ganz okay mit der Säure. Ja, balanciert sich so, also nicht balanciert, ja doch, es hat eine, nichts ist zu viel so.
Ja, also das ist schon, ja, den kann man gut trinken, auf jeden Fall. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich den wieder über den ganzen Abend zum Beispiel so trinken könnte. Das weiß ich nicht. Da bin ich dann wieder ähnlich wie beim Sauvignon Blanc, wo ich dann sage, ja, so ein kleines Gläslein ist vollkommen okay und bin ich total handsam und finde ich ganz toll. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich davon auch nur eine halbe Flasche wegkriegen würde.
Also, das geht in den Kopf, ja.
Ja, im Kopf, aber ich glaube, das geht mir ziemlich schnell auf die Nerven.
Ja, okay.
Also der ist mir ein bisschen zu, ich weiß nicht, das ist, ich bin vielleicht einer der wenigen Menschen, ich werde nie der weltgrößte Riesling-Fan werden. Aber schön ist er trotzdem. Also für einen Riesling ist er richtig klasse. Bisschen adstringierend sogar erstmal, ne? Dann aber speichelanregend. Ja, die Säure ist beim zweiten Schluck auch gar nicht mehr so schlimm, aber die kommt hinten raus nochmal richtig schön. Ist aber angenehm. Durch die Süße wahrscheinlich. Hat ein bisschen was vom Bitterlemon hinten raus, finde ich. Frau, sind Sie noch da?
Ja, ich denke über das Bitterlemon nach. So bitter finde ich es gar nicht.
Ja, nee, bitter, ja. Ja, für mich ist das so ein bisschen bitterlemonig, so hinten raus. Hm. Vielleicht dieses süß-saure, die Kombination davon. Kann schon sein. Er hat was Weintraubiges, interessanterweise, was ich selten beim Wein habe. Und der Pfirsich ist auch auf der Zunge, also im Nachklang so auch. Also sowohl auf der Zunge als auch im Nachklang finde ich den wieder, den Pfirsich. Was ich als sehr angenehm empfinde.
Geht mir auch so. Ich finde es für den sehr nett im Abgang, wenn man das bei Weinen so sagt.
Ja, ja. Das ist wie im Whisky, das ist das Gleiche. Okay. Ist schon Zitrus, ne? Schon Zitrone. Aber das ist schön. So an der Seite der Zunge, diese Säure.
Ja.
Und dann später im Nachhall oder im Nachklang kommt dann dieser Pfirsich zurück. Ach, das ist doch ganz schön.
Ja. Doch, doch. Das ist schon angenehm.
Also.
Tja, da müssen wir das Ganze ja bewerten, ne?
Ja, ich überlege gerade. Also. Muss ich mal überlegen. Also an den Silvaner kommt er bei mir immer noch nicht ran. An den wir verkostet haben, meine ich. Aber locker an den Sauvignon Blanc. Das ist natürlich auch ein anderer Wein, kann man schlecht vergleichen, aber trotzdem, also wenn es nach meinem Geschmack geht, so. Ja, es kommt eigentlich so ungefähr hin. Das ist, glaube ich, beides eine Kategorie bei mir. Vielleicht finde ich ihn ein bisschen leckerer. Dieser Pfirsich ist sehr schön. Ich mag Pfirsich bei Riesling gerne. Das ist die Sache, die ich bei Riesling wirklich mag, dass da so ein schöner Pfirsich drin ist. Das ist das Coole an der Sache. Ich würde diesem Wein eher eine schwache 4 geben und keine starke 3. Also der ist nicht so gut nach meinem Geschmack. Also mein Geschmack ist, dass der Silvaner besser war. Das ist bis jetzt für mich der beste Wein, den wir bis jetzt getrunken haben. Aber dieser ist, was die weißen Weine angeht, die wir bis jetzt getrunken haben, kommt der danach.
Also mir gefällt er wirklich sehr gut. Allerdings, wenn ich jetzt so zurückdenke, was hatten wir denn noch?
Wir hatten den Sauvignon Blanc. Ja. Wir hatten den Gutsilvaner. Wir hatten die französischen Dingsies.
Ja, genau, diesen Negret, den mochte ich sehr gerne.
Stimmt.
Ja, dann wird es bei mir entweder eine gute 4 oder eine schlechte 5. Ich gebe ihm auch mal eine gute 4. Da kommt ja noch einiges.
Ja, eben. Ja.
So ist es. Gut.
Aber war doch ein schöner Einstieg in die Welt vom Weingut Werner.
Das denke ich auch. Das heißt, wir haben jetzt einen 2020er Riesling Trocken hinter uns vom Weingut Manfred Werner. Und es gab 4 Punkte von Herrn Martinsen und 4 Punkte von mir.
Ja, und man muss dazu sagen, den kann man natürlich auch noch liegen lassen. Wenn man den jetzt im nächsten Jahr trinkt, dann ist der auch noch mal besser. Also ich würde Riesling nicht so lange liegen lassen, im Gegensatz zum Silvaner, den ich ruhig länger liegen lassen würde, weil diese Petrolnote, damit könnt ihr mich wirklich mal also an die Füße fassen. Das könnt ihr gerne alleine trinken. Die brauche ich nun nicht. Aber ansonsten ist das so, Rieslinge können alt werden und die werden auch nicht schlechter, wenn man die mal liegen lässt. Das gilt auch für diesen hier. Das sei nochmal an dieser Stelle erwähnt und ist auch ja, schön. Also ich freue mich auf die nächsten Weine auf jeden Fall von diesem Weingut.
Mhm. Ich auch.
Und damit sind wir ans Ende dieser Sendung angekommen und selbstverständlich gibt es auch das nächste Mal wieder Musik und Wein.
Wir haben nächste Woche wieder drei Alben dabei, wie sonst gewohnt. Wir haben Pilgrimage of the Soul von Mono, wir haben Everywhere at the End of Time von The Caretaker und wir haben Inside Out von Diamanda Labergedram.
Von
Labergedram. Ich weiß es nicht. Wir werden es erfahren, ja. Wer diese Person wohl sein mag.
Wer hat das denn wieder
eingetragen? Für alle, die uns. Ich glaube, das warst du.
Ich?
Oder? Aber Wir haben immer so Fälle, wo keiner es mehr weiß. Vielleicht finden wir es wieder raus.
Das gibt es auch in keiner anderen Sendung dieser Welt, dass weder der eine noch die andere weiß, wer dieses oder jenes Album eingetragen hat.
Dafür braucht man sehr spezielle Gehirne. Mhm. Die werdet ihr auch beim nächsten Mal wieder hören. Und für alle, die uns nicht im Radio hören, gibt es dann wieder einen Wein und wieder einen Wein vom Weingut Manfred Werner. Und zwar den Grauburgunder Trocken.
Das könnte lecker werden. Bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.